Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Ein Grüner im Amt des Ministerpräsidenten. Das hat als erster Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg geschafft. Vor 15 Jahren, kurz nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima, hat er bei den Landtagswahlen 2011 den Sprung in die Villa Reitzenstein gemacht. Er ist dann gekommen, um zu bleiben. Und 15 Jahre später wird er jetzt absehbar von einem Grünen beerbt. In der kommenden Woche soll Cem Özdemir im Landtag gewählt werden. Unser Baden-Württemberg-Korrespondent Moritz Ferle hat den scheidenden Ministerpräsidenten nochmals im Gespräch getroffen und blickt zurück auf das politische Erbe Winfried Kretschmanns.
Herr Kretschmann, es hat lange gedauert, nun haben sich Grüne und CDU wohl auf eine künftige Koalition geeinigt und es waren, so viel darf man wohl sagen, recht komplizierte Verhandlungen. Wie froh sind Sie, dass Sie diese Konflikte nicht mehr aushandeln mussten?
Sehr. Das gehört ja 15 Jahre zu so einem Amt dazu. Da muss man ja nur in die Ampel gucken oder jetzt in die Merz-Regierung zu sehen, dass die das nicht hinbekommen. Ja, und sich dauernd öffentlich schwer beharken in wirklich wichtigen Fragen und dann kommt es zu keinen Ergebnissen oder solchen, die völlig unter den Ansagen jeweils liegen. Und deswegen ist das die Aufgabe vom Regierungschef, das hinzubekommen. Und ja, und das ist sehr anstrengend und auch manchmal nervenaufreibend, weil da geht's ja nicht immer sehr rational zu. Das hinter mir zu haben, bin ich wirklich froh.
Sind Sie wirklich nur erleichtert oder ist da auch Sorge, ob beide Parteien das hinbekommen, das Land sicher und ohne offene Konflikte zu regieren?
Ich denke, das werden sie hinbekommen. Und ich will mal so sagen, wenn man das mal anders betrachtet, können sich beide nicht beklagen. Beide Parteien haben jetzt zusammen 60%. Da hat man ja keinen schlechten Job gemacht. Muss ja nur woanders hingucken, wo welche rausfliegen direkt oder absaufen, wenn sie regiert haben. Nicht jetzt sind eigentlich beide belohnt worden, hat sich jetzt etwas verschoben zwischen den Partnern. Der Gleichstand der Mandate macht es natürlich schon schwierig, das ist klar. Aber ich kann Ihnen nur raten, weiter ordentlich regieren. Ordentlich meine ich damit, dass man handwerklich gut regiert. Und das heißt, keine harten Konflikte öffentlich austragen, keine Ansagen machen, von denen man ahnen kann, dass der andere die nicht machen wird, sondern vorher klären und mit geeinten Dingen vor das Volk treten. Natürlich darf man auch ab und zu schon merken, dass da zwei verschiedene Parteien regieren. Aber die Leute erwarten bei dem hohen Problemdruck, der überall besteht, dass sie ordentlich regiert werden und ihnen kein Theater, meistens Schlechtes, vorgespielt wird.
Sie scheiden aus dem Amt als am längsten regierender Ministerpräsident in der Geschichte Baden-Württembergs. Wenn Sie auf die Umstände zurückblicken, unter denen Sie 2011 ins Amt gekommen sind, hätte es ohne Stuttgart 21 und ohne Fukushima je einen grünen Ministerpräsidenten gegeben?
Glaube ich nicht. Neben dem, was Sie genannt haben, kam noch dazu, dass mein Gegenspieler, also der Ministerpräsident Mappus, selbst in der eigenen Anhängerschaft hochgradig unbeliebt war. Ja. Also es waren Außenfaktoren, die mich mit in das Amt getragen hat. Natürlich war da eine Basis, da eine hohe Basis, die die Grünen ja sonst gar nicht haben, in anderen Landesverbänden. Aber trotzdem MP zu werden, damit habe ich bis das am Wahlabend wirklich feststand, nicht wirklich gerechnet. Nur in den darauffolgenden Wahlen habe ich dann zeigen können, dass es kein Unfall der Geschichte war.
Sie haben mehrfach gesagt, dass es Ihr Hauptanliegen war, die Menschen und das Land zusammenzuhalten. Sind die Menschen im Land, was ihre Lebenswelt und die Kommunikation auch untereinander angeht, heute nicht trotzdem weiter voneinander entfernt?
Was ist Zusammenhalt? Das sind ja erstmal nur Schlagworte. Was bedeutet das eigentlich? Man muss sehen, dass eine moderne Gesellschaft, die teilt sich eigentlich auf in, ich nenne das jetzt einfach mal Subkulturen. Der Mensch kann irgendwas, was er für wichtig hält, zum Mittelpunkt seines Lebens machen. Ja? Und das ist in einer modernen Gesellschaft einfach möglich. Darum ist sie ja frei. Jeder kann erstmal im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung der Gesetze tun und lassen, was er möchte. Also das ist erstmal ganz normal. Was sich jetzt natürlich auch durch die Kommunikationsrevolution geändert hat, dass daraus leicht Parallelgesellschaften entstehen. Das heißt, dass die Teile der Gesellschaft sich stärker in sich abschotten und abschließen, das, was man heute Blasen nennt, und sich da zu wenig verflüssigt zwischen diesen Subkulturen, dann entstehen aus Subkulturen Parallelgesellschaften. Das ist gefährlich. Das spaltet dann in Gesellschaft. Muss jetzt keine Spaltung mittendurch sein. Es kann auch sein, dass sie sich einfach fragmentiert und man dann Probleme hat, die großen Fragen zu regeln. Wir sehen das etwa in den Gemeinderäten der großen Städte, dass da schon eine heftige Zersplitterung stattfindet. Ja, weil es da keine 5%-Hürde gibt. Und wenn sie dann am Ende einen Haushalt aufstellen müssen und da hocken so viele, die nur Sonderinteressen vertreten und darauf beharren, dass sie erfüllt werden, dann haben sie halt Schwierigkeiten, einen Haushalt zustande zu bekommen. Daran sieht man sehr deutlich, man braucht auch im Kern der Gesellschaft, muss in den großen Fragen Einsichten und Zwängen folgen. Ja, jetzt stehen wir in einem harten Wettbewerb mit China, dann beschwert uns die Zollpolitik und die ganze erratische Politik des US-Präsidenten. Es wirkt natürlich auf den Alltag und unsere Lebensverhältnisse, vor allem auch die Wirtschaft, sich aus. Da muss man vielleicht schon überlegen, dass ein Ruck durch die Gesellschaft gehen muss. Also der Reichtum, den wir als Gesellschaft insgesamt haben in Baden-Württemberg, der Wohlstand, das ist nicht selbstverständlich. Das muss man gegen Konkurrenz verteidigen. Und wir spüren einfach, solche Fragen müssen wir nicht mehr arbeiten. So wie die Schweizer zum Beispiel 200 Stunden mehr arbeiten als Hochlohnland, nicht? Da kriegt man die Gesellschaft schwer zusammen, oder bei der Reform der großen Sozialsysteme wie Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Rentenversicherung. Nicht in diesen großen Fragen müssen wir ja Konsense herstellen, und das erweist sich doch als schwierig.
Was Sie es gerade angesprochen haben, Ihre letzten Jahre im Amt waren stark von der anhaltenden Wirtschaftsflaute hier in Baden-Württemberg geprägt. Schmerzt Sie jetzt die Krise der Automobilindustrie mehr oder dass Sie in der Klimasachverständigenrat jüngst wieder bescheinigt hat, dass Sie die selbst gesteckten Klimaziele nicht erreichen werden?
Mich beschwert diese Wirtschaftskrise sehr viel mehr, weil davon hängt der Wohlstand dieses Landes einfach ab. Und davon hängen auch die Steuereinnahmen dieses Landes ab. Wir merken das jetzt an den schweren Einbrüchen bei den Haushalten unserer Kommunen. Die sind wirklich dramatisch. Ja, also insofern ist das der Kern, auch bezogen auf den Klimaschutz. Baden-Württemberg emittiert etwa 0,2% der Treibhausgase. Das heißt, es ist international gesehen unerheblich. Das heißt, wir müssen zeigen, dass wir mit einem anderen Wirtschaftsmodell, nämlich sich fortbewegen, wohnen, produzieren, ohne CO2-Ausstoß im Wesentlichen, wir müssen zeigen, dass man damit Prosperität halten, ja sogar hinbekommen kann in Zukunft. Nur dann werden andere Regionen, die viel, viel relevanter sind, wie wir, dem folgen. Wir sehen das jetzt, Windräder sind heute die Energieerzeugungsform mit den geringsten Gestehungskosten. Die werden auch in den USA gebaut, trotz Trump, weil sie wirtschaftlich konkurrenzfähig sind. Und das ist das Entscheidende, ob wir das hinbekommen. Und die selbstgesteckten Ziele sind erstmal willkürlich. Das merkt man schon daran, das sind immer gerade Zehnerzahlen. Warum? Warum 2040 und nicht 2038 oder 42? Daran sieht man schon, das sind gegriffene Zahlen. Ich halte davon sehr, sehr wenig. Man sollte sich da Korridore bilden und nicht irgendwelche Jahreszahlen. Weil das liegt doch gar nicht in der eigenen Hand, ob man das einhält. Wenn man etwa den Windkraftausbau in Baden-Württemberg anschaut, dann ist der hochgelaufen nach meiner Amtszeit, und zwar in der zweiten Amtszeit relativ stark. Und dann ist er schlagartig zusammengebrochen. Daran können wir doch selber gar nicht verantwortlich sein. Wir haben doch unsere Politik nicht geändert. Es waren Außenfaktoren, es waren Maßnahmen, die die Bundesregierung ergriffen hat. Dann verfehlst du deine Ziele. Also Ziele so konkret zu benennen, deren Erreichung man gar nicht selber in der Hand hat, ist nicht sehr klug.
Warum haben Sie es dann gemacht?
Weil da ein großer Druck entsteht, etwa von Protestbewegungen wie Fridays for Future. Die führen einfach Wettkämpfe, wer stellt das noch radikalere Ziel aus? Und da gerät eine Partei wie die meine natürlich unter Druck. In so einer Partei sitzen ja jetzt nicht, die Masse der Leute sitzen ja nicht in der Regierung, die sitzen in einem Kreisverband und finden das einfach gut und wichtig. Und da, wer sich Ziele setzt, muss immer auch die Maßnahmen, Mittel, Instrumente haben, um sie zu erreichen. Darüber wird leider fast gar nicht debattiert und drum haut es in aller Regel nicht hin. Und wenn sich was ändert, muss man diese Ziele einfach korrigieren. Wie etwa beim Verbrenner aus haben wir das gemacht. Das war nicht haltbar, also muss man das korrigieren. Das war übrigens vorgesehen. Die EU nannte das eine Review. Auch das ist ein kluges Instrument. Man guckt, ob das praktisch zu erreichen ist. Und wenn das nicht der Fall ist, dann muss man sie korrigieren. Aber dann kommen halt die Medien und hauen einen in die Pfanne, ja. Nicht, das ist immer dasselbe Spiel und es bringt am Ende überhaupt gar nichts, ja. Also damit ist niemand gedient, ja. Natürlich muss man sich in der Politik Ziele setzen. Das ist wichtig, damit die Gesellschaft weiß, wo man hingeht und damit, sonst weiß man gar nicht, wie man wählen soll, wenn sich immer gar keine Ziele setzt. Aber sie müssen realistisch und erreichbar sein. Man muss die Bereitschaft haben, sie zu korrigieren, je nachdem, wie die Bedingungen sich ändern. Und man muss sie unterlegen mit den Mitteln, um sie zu erreichen. Das wissen wir seit Aristoteles. Der hat das Mittel-Zweck-Verhältnis sehr fundiert beschrieben.
Also hätte man das Klimaziel 2040 nicht wieder in den Koalitionsvertrag schreiben sollen, wie es die Grünen jetzt gemacht haben?
Ja, ich hätte es nicht gemacht.
Es gibt zwar keine Grünen in Baden-Württemberg ohne Winfried Kretschmann, aber es gibt einen Winfried Kretschmann vor den Grünen. Da waren Sie Gymnasiallehrer. Ihr Referendariat wäre allerdings beinahe daran gescheitert, dass Sie sich während des Studiums in mehreren kommunistischen Hochschulgruppen engagiert haben. Kommunistischer Umtriebe sind Sie heute eher nicht mehr verdächtig. Gibt es trotzdem Punkte, wo Sie sagen würden, da sind Sie radikal geblieben?
Nicht wirklich. Sag mal, wo ich nach wie vor noch links geblieben bin, es ist der Wohnungsbau. Also ich glaube, dass man ohne eine kommunale Bodenbevorratungspolitik, und das muss man ordnungspolitisch hart durchsetzen, kann ich mir nicht vorstellen, wie wir auf Dauer für alle Menschen einen bezahlbaren Wohnraum hinbekommen sollen. Wir müssen beim Wohneigentum und beim Eigentum von Grund und Boden, meiner Ansicht nach muss da die Kommune immer den Daumen drauf haben mit extensiven Vorkaufsrechten und die muss sie wahrnehmen, aber vor allem auch dann, wenn gerade der ganze Immobilienmarkt nicht überhitzt ist und alles so teuer ist. Und das wird in der Regel nicht gemacht. Also ich habe auch festgestellt, dass Kommunen etwa im mittleren Neckarraum mit ihren Grundstücksverkäufen ihre Haushalte handlungsfähig und gestaltungsfähig halten, und das ist ein Fehler. Eine Gemeinde sollte Grund und Boden erwerben und nicht ihn verkaufen, damit sie Geld für was anderes hat.
Ihre letzte Wahl 2021 war für Sie politisch ein Triumph. Die Grünen haben das beste Ergebnis bei einer Wahl geholt. Für Sie persönlich dürfte der Wahlkampf im Corona-Winter 2021 gegen die eigene Ministerin ziemlich schwierig gewesen sein. Warum sind Sie mit damals bereits 72 Jahren noch einmal angetreten?
Ich habe mir das ja lange überlegt, ob ich noch ein drittes Mal antreten soll. Habe ich dann gemacht, weil der Druck war sehr, sehr groß, dass ich das einfach noch mal machen soll. Und ich denke, das war auch richtig. muss allerdings natürlich schon sehen, ja, also schon die Euro-Krise 2011, also zu Beginn meiner Amtszeit, dann 2015 die Flüchtlingskrise, der große Abgasskandal mit dem Feinstaubproblem, der hat uns 2 Jahre in Atem gehalten, dann kam 2020 Covid, Ukraine-Krieg, Handelskrieg durch die USA und jetzt der Iran-Krieg, also sagen wir, in der letzten 2/3 meiner Amtszeit hat eine Krise die andere gejagt. Aber das muss man annehmen. Ja, man ist auch dafür zuständig, damit darf man nicht hadern. Man hat es bei Corona gesehen. Aus meiner Sicht haben wir die Krise ganz ordentlich gemeistert, wenn man überlegt, dass wir keine Erfahrung mit so einer Pandemie haben. Die letzte Pandemie, die war die spanische Grippe, das liegt über 100 Jahre zurück. Heute werden natürlich hauptsächlich die Kollateralschäden diskutiert, aber das ist natürlich eine Sicht, die dem nicht gerecht wird, denn in der Situation mussten wir entscheiden unter ganz anderen Ängsten, nämlich dass das aus dem Ruder läuft und Tausende von Toten nach sich zieht. Es gab eh schon genug Tote und selbst Leute, die heute noch an Long-Covid schwer leiden. Insofern aus der Situation haben wir in aller Regel richtig gehandelt. Hinterher ist man natürlich immer schlauer.
Abtreten werden Sie nun unmittelbar vor Ihrem 78. Geburtstag. Hätten Sie ihm gerne früher Schluss gemacht?
Sagen wir so, die CDU hat es ja abgelehnt, einen Nachfolger von mir zu wählen. Insofern war die Möglichkeit nicht mehr sinnvoll vorhanden. Hat sich die Frage durch das Verhalten der CDU erledigt, obwohl es klar im Koalitionsvertrag stand. Also insofern musste ich darüber nicht weiter nachdenken.
Wie stellen Sie sich jetzt Ihren Ruhestand vor? Also geht der gelernte Biologe Winfried Kretschmann dann als Privatmann im Wald spazieren und freut sich, Pilze und Farne zu bestimmen? Oder wollen Sie so ganz vom politischen Geschäft dann doch nicht die Finger lassen?
Jedenfalls werde ich mich nicht mehr in die Tagespolitik einmischen. Das ist mal sicher, so sicher wie das Amen der Kirche. Also ich scheide aus dem aktiven politischen Leben aus. Das werde ich also nicht machen. Aber was ich mir schon vorstellen kann, weil ich sehe, dass der Bedarf danach sehr groß ist, über ganz grundsätzliche Fragen, wie eben Demokratie, wie Zusammenhalt der Gesellschaft, noch meine Erfahrungen, die ich ja in einem langen Politikerleben gesammelt habe, dazu zum Beispiel Vorträge zu halten. Die Wunschliste ist enorm schon jetzt. Aber auch Fragen, die mich jetzt mehr auch am Rande bewegt haben, aber sehr wichtig sind, wie das Verhältnis von Religion und Politik, das Verhältnis von Kirche und Staat, waren immer Sachen, die mich sehr bewegt haben. Als ich das Amt angetreten habe, haben 70% der Baden-Württemberg einer christlichen Kirche angehört. Heute sind es 50, also das ist ein enormer Aderlass. Und das bewegt mich als Christ sehr, also auch da mich noch zu engagieren, kann ich mir vorstellen, aber es wird immer ein Engagement mit Worten sein, mehr nicht.